The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße Carla in meiner Sendung.
Hallo. Ja, ich bin die Carla. Ich bin 20 Jahre alt. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Muss ich mich irgendwie vorstellen oder muss
das finde ich ganz toll. Das finde ich ganz toll. Und das werde ich jetzt auch fortan so einführen bei meinen Gästen, dass die erstmal sagen, hallo, ich bin der Helmut, ich bin 69 Jahre alt und ich bin Schauspieler.
Da falle ich wahrscheinlich auf mit meinem Alter, aber ist ja auch was Schönes.
Jungs. Nein, Carla, wir stellen dich heute vor. Carla, du bist, also wir kennen uns sogar persönlich, also du existierst tatsächlich, du bist keine KI.
Nee.
Und wir arbeiten zusammen in der Gastronomie, in der ich auch als Barkeeper tätig bin. Und du bist im Service, nicht wahr?
Genau, ja. Ich darf mich mehrmals die Woche mit besonders netten Menschen auseinandersetzen und die bedienen. Und habe dann auch immer besonders tolle Kommentare von Leuten, die hinter der Theke stehen, wie zum Beispiel dem Chris. Und darf mich dann von beiden Seiten belabern lassen. Ja, das ist mein Job tatsächlich.
Genau, ja. Und ich habe dir ja gesagt, du bist schon, als du Probeschicht hattest bei uns, da bist du mir schon aufgefallen. Du hast was sehr Lustiges gemacht, nämlich du hast mich gesiezt am Anfang. Und das hat noch nie jemand. Und du hast gesagt, können Sie mir was zu trinken machen, hast du, glaube ich, gesagt. Und das fand ich so lustig. Und wenn ich über jemand lachen kann, dann hat er einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und dann ist aber jetzt sehr viel Zeit vergangen, muss man sagen. Ja. Und dann irgendwann hat sich, also das ist durch, ich habe ja noch ein anderes Format die ganze Zeit gehabt, nämlich Michi und ich. Und in diesem Zusammenhang, die Michi saß an der Theke und du standst nebendran, ganz unschuldig, du hast mit nichts gerechnet. Und durch diesen Zusammenhang habe ich dann irgendwann gesagt, bei so einer Idee, die ich mit der Michi zusammen hatte, oh, die Carla kann ja auch mitmachen.
Ja.
Und daraus hat sich ergeben, dass du jetzt feierlich meine neue Co-Moderatorin wirst.
Ja, ich bin sehr aufgeregt und ich bin sehr glücklich darüber. Ich wusste nicht, dass wenn ich anfange in der Gastronomie zu arbeiten, dass ich dann auch automatisch im Podcast anfange zu arbeiten, aber hier bin ich und es ist tatsächlich soweit, ja. Ich habe es am Anfang, wusste ich nicht, ob ich es ernst nehmen soll, das Angebot, und dann wurde uns, glaube ich, beiden aber klar, okay, wir meinen es gegenseitig ernst und jetzt sitzen wir hier und jetzt ist es soweit. Sehr aufregend.
Genau. Ja, ich... Haben die Chefin nicht da mit dir drüber gesprochen, dass das auf dich zukommen könnte?
Das steht im Vertrag, genau. Ja. Ich habe den Vertrag dann hier zu Hause hingelegt, habe mir gesagt, okay, gut, warte ich jetzt noch 2 Monate und dann kommt das Angebot für den Podcast. Genau.
Ja,
genau. So ist das alles zustande gekommen.
Ja, wie gesagt, und ich meine, manchmal die besten Dinge passieren auf diese Weise, weil ich habe das gar nicht so geplant. Also ich habe gar nicht so gedacht, auch die Carla, ich muss unbedingt die Carla fragen, sondern es war wirklich so eine spontane Idee irgendwann.
Ich habe auf allen Längen habe ich überzeugt und deswegen habe ich jetzt die Ehre, hier zu sein. Ja, genau.
Ja, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort, so kann man es auch sagen.
Richtig, genau so sieht's aus, ja. Scheiße.
Ja, mitgehangen, mitgefangen, so ist das halt. Sag mal, liebe Carla, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist 20 Jahre jung. Ich hoffe ja, dass du frischen Wind jetzt hier in das Format bringst.
Ja. Ich hoffe auch, ja. Ja.
Und ich habe natürlich öfter auch mal ältere Gäste. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Also du bist, glaube ich, jetzt sogar, also weil heute bist du ja Gast, kann man sagen, damit die Leute hier, meine Zuhörer, dich mal kennenlernen. Bist jetzt, glaube ich, wirklich die Jüngste. Also ich glaube, ich hatte noch nie, also 20, das auf gar keinen Fall. Vielleicht 30 vielleicht war bis jetzt der jüngste Gast.
Ja.
20 ist schon hart. Ist das, also hast du das Gefühl, dass du jetzt immer mit Oma und Opa sozusagen zu tun hast, dass du immer mit so alten Säcken sprechen musst?
Ich bin tatsächlich ein Mensch, ich rede viel lieber mit alten Menschen. Also ich bin so, ich hasse es, mit gleichaltrigen Menschen zu reden, außer mit meinen Freunden natürlich. Aber Smalltalk zum Beispiel ist so viel einfacher mit älteren Menschen, weil man kann sich über das Wetter unterhalten, man kann sich über den neuesten Klatsch und Tratsch unterhalten und irgendwie ist es viel einfacher als mit den Gleichaltrigen. Und deswegen habe ich das, glaube ich, das Gefühl, ich bin eigentlich unter Gleichgesinnten, wenn ich hier bin. Also, weil meine Lieblingsserie ist Bergdoktor. Das heißt, eigentlich bin ich dem Alter eigentlich auf einer Wellenlänge. Also ich bin quasi selber alt. Ich bin nur im Körper gefangen von einer 20-Jährigen, aber eigentlich bin ich auch schon Mitte 50. Von daher fühle ich mich sehr wohl.
Also,
ja.
Ich wollte auch nochmal zur Richtigstellung sagen, ich bin nicht Mitte 50, aber du hast auch, und das war das zweite Mal, wo ich über dich lachen musste, als du musstest unser Alter schätzen. Ja.
Ja.
Und ich glaube, du hast gesagt, ich bin 30, glaube ich. Das fand ich schon sehr witzig. Aber vor allem fand ich es lustig von meinem Kollegen, von Big P, ja, wir wollen ihn hier nicht mit Namen nennen. Da, bei dem hast du, glaube ich, gesagt 40 oder so.
Ja.
Der ist schon über 50, das muss man sagen. Also es war...
Ja, es ist nicht meine Stärke. Also Alter schätzen sollte man mir nie zutrauen. Ich gehe, wenn dann viel zu hoch oder viel zu niedrig. Aber so auf den Punkt treffe ich eigentlich nie. Deswegen habe ich da bei dir auf jeden Fall und bei Big P auch große Sympathiepunkte gesammelt, hoffentlich, dass ich euch zu jung geschätzt habe.
Ja, ich fand das lustig.
Ja, in dem Alter will man das ja noch. Also will man das ja, dass man...
Ja.
Oder?
Ich glaube halt, ja, ich glaube schon. Ich glaube aber auch, wenn man in deinem Alter ist, sehen alle, also weißt du, ich bin in diesem problematischen Alter, wo alte Menschen denken, ich bin noch jung und junge Menschen wie du denken, ich bin alt. Ja,
ja. Mhm. Ja.
Das ist das Problem.
Ja, in meinem Kopf bist du schon, nee, ich lasse es mit dem Alter. Da kommen jetzt nur noch irgendwelche Fettnäpfchen und ich kann nur noch daneben treten, deswegen lasse ich das besser. Aber ja, an sich ist Altersschätzen nicht so mein Ding. Vielleicht sollte ich das einfach lassen. Vielleicht komme ich auch irgendwann rein, wenn ich dann selber Mitte 50 bin und dann bin ich so, ich kenne die 50er hier, aber mal schauen, ich weiß es nicht. Aber so hat das Ganze auf jeden Fall seinen Lauf genommen bei uns beiden. Also so sind wir ein bisschen in Kontakt gekommen während der Arbeit. Weil sonst hätte ich dich einfach nur wahrgenommen als Mensch, der halt hinter der Theke steht.
Als alten Mann, ja.
Ja, als Mensch, der einfach viel zu lange fürs Bierzapfen braucht. Also, ja. Wo ich mir so denke, so, oh, kann das Landbier jetzt endlich mal kommen? Das kann doch nicht sein, dass das hier eine halbe Stunde dauert. Genau, also so hätte ich dich wahrgenommen. Und so habe ich gedacht, okay, er hat vielleicht auch seine lustigen Seiten.
Ja, ja, absolut, absolut. Also ich hab ja auch nie so im Grunde von meinen Stärken behauptet, dass ich ein guter Bierzapfer bin. Ja.
Steht das nicht in deinem Lebenslauf?
Nein, leider nicht. Ich glaube, es ist auch übrigens das erste Mal, jetzt seit ich bei unserem gemeinsamen Arbeitsplatz arbeite, dass ich Bier zapfen muss. Ich musste früher, ich habe ja schon viel in Gastronomien gearbeitet, aber ich musste nie Bier zapfen, deswegen.
Das ist jetzt eine ganz neue Challenge für dich.
Absolut, ja.
Das ist doch gut im Alter, muss man dann immer neue Sachen probieren. Sonst verrostet man. Genau, ist doch super, ist doch klasse.
Ja. Ich habe ja gesagt, auch wegen dem Alter, weil wir jetzt so schön beim Alter, es wird wahrscheinlich immer mal wieder Thema sein mit dem Alter, aber der Kala-View sozusagen, dass die Kala läuft so irgendwie durch die Welt und hier so durch die Gastronomie und alle sind so Kreise, alle sind so ganz alt schon und sagen so, Kala, kannst du das mal rausbringen? Ja, alle.
Ja, genau, immer in dem Ton auch und schon so mit so einem halben Gehstock in der Hand, schon so leicht zitternd, so ein bisschen senil, schon die Windel an und so, genau so. So sehe ich alle Menschen, ja, auf jeden Fall.
Ja, siehst mich so hinter der Bar mit so einem Tatterstock, weißt du, so
genau.
Ich das Bier zapfe.
Ja, deswegen brauchst du ja so lang wahrscheinlich dafür.
Ja, das sind die zittrigen Hände, das kommt halt im Alter. Sag mal, Carla, hörst du denn eigentlich generell in deiner Freizeit Podcasts?
Ja, und so wie jede andere Frau in meinem Alter auch, höre ich irgendwie immer nur diese harten Podcasts, diese True-Crime-Sachen. Ich glaube, das ist ja so ein Ding in unserer Generation. Also wenn ich jetzt mal für die Menschen von 17 bis 25 rede, zu denen ich mich jetzt dazu zähle, würde ich sagen, ist es tatsächlich ein Ding, dass man viel True Crime hört und immer ganz schlimme Morde, wo wirklich die Menschen irgendwie so tot sind. Also das ist quasi, also die werden ja so, also das ist ja nicht nur tot, sondern das ist ja wirklich dreifach tot. Und sowas höre ich mir dann an. Also irgendwie... Und ich weiß nicht, irgendwie ist es zur Entspannung, obwohl es total schlimm ist. Man hört da, wie die Menschen gequält werden und so. Total, total grässlich. Aber ich glaube, da gibt es auch Studien zu, warum besonders junge Frauen viel True Crime hören.
Ich glaube generell Frauen. Also ich habe das schon auch von älteren Frauen gehört. Es ist irgendwie, Frauen sind, glaube ich, in erster Linie das Zielpublikum. Warum? Was ist denn die Faszination daran?
Ich glaube, es ist dieses Böse. Das ist einfach dieses reine Böse, was man gerne irgendwie, es ist halt immer, Menschen wollen ja irgendwie immer das Extreme haben. Es ist ja, glaube ich, in der Natur eines jeden Menschen. Und ich glaube, weil man wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine Frau irgendwie tendenziell nett sein soll und sonst was und das irgendwie so in das Gesellschaftliche passt. Und ich glaube, dann geht es viel darum, dass man irgendwie auch mal das Böse sieht und dass man da irgendwie sowas von mitbekommt und dass man da irgendwie mal so Bescheid weiß, was so passieren kann mit einem. Und das ist eigentlich total schlimm, weil ich laufe dann nach Hause und habe Angst, dass ich irgendwie jetzt umgebracht werde oder so. Das eigentlich total kontraproduktiv ist. Aber irgendwie, glaube ich, finden viele Frauen das warum auch immer ein bisschen gut. Und ich zähle mich leider dazu. Also ich wäre froh, wenn ich irgendwie so sagen könnte, ich wäre nicht so. Aber ja, ich glaube, es ist die Faszination am Bösen und auch dieses Psychologische, was da irgendwie oft so ein bisschen mitspielt, dass man da irgendwie denkt, okay, was war denn in der Kindheit los oder was ist passiert, welche prägenden Erlebnisse waren da, dass es dazu gekommen ist. Und ich glaube, das ist einfach das, was viele Frauen fasziniert daran, dass sie so eine Seite sehen, die sie normalerweise nicht so ausleben können oder sehen. Mhm. Ja. Was denkst du, warum machen das viele Frauen?
Ja, das weiß ich ja nicht. Also mir sagte mal, eine sagte mir mal auch eben sowas Ähnliches. Die sagte zu mir, naja, damit ich weiß, was so los ist in der Welt. Ja. So.
Ja.
Und, weil du sagtest ja eben auch Entspannung, aber es ist nicht so, dass du dich dann so einkuschelst und dann sagt so einer, und dann kam er mit dem großen Messer und schneidete den Bauch auf und du so, ach. Und kannst du schlafen? Ach doch, okay.
Doch, also eigentlich schon so etwa ungefähr. Also ich kann das einzige, die einzigen Momente, wo ich es nicht hören kann, ist, wenn es dunkel wird. Also wenn es dann irgendwie dunkel ist, dann kann ich das nicht hören, aber oft höre ich es mittags oder wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so, dann weiß nicht, ist das irgendwie so ein Ding. Und man stößt auch auf viele Gleichgesinnte. Also da ist
ja,
schon,
ich weiß. Ich weiß.
Ja, aber ansonsten weiß nicht. Podcast, sonst höre ich noch so Entspannungsgeschichten. Also so richtige Entspannungsgeschichten, so mit Atemübungen und so. Ah. Die gibt's ja auch, die gibt's auch. Und manchmal, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann höre ich mir sowas rein.
Das ist auch ein toller Kontrast zu dem True Crime-Dingern.
Ne, es ist also, ich sag, wenn dann extrem oder noch extremer. Also
es ist auch die Frage, ob du das nacheinander machst, ob du sagst, ich höre mir erst den True Crime-Podcast an, dann bin ich so fertig mit den Nerven, dann höre ich mir die Atementspannung an.
Ja, so ungefähr könnte man das werten eigentlich. Ja, so, es passiert schon am gleichen Tag und auch in Abständen, die nicht so lang sind, ja. Tatsächlich. Und dann, ja, aber es ist irgendwie, man kommt damit klar. Es ist, glaube ich, einfach immer so ein Auspendeln von, ich habe Angst und es interessiert mich und jetzt komme ich aber wirklich wieder auf mein Leben klar und mache wieder ein bisschen entspannter. Ja.
Vielleicht ist es auch wirklich so, also ich beschäftige mich ja auch viel mit Filmen und so, habe ja noch so eine Film-Talkshow und wenn man so über den Teich guckt in den USA, wenn ich manchmal mit Leuten da spreche, also nicht in den USA, aber mit Regisseuren so spreche oder mit Schauspielern, und es kommt auf dieses Thema, was so läuft und was nicht läuft, dann habe ich schon öfter mal gehört, dass sie gesagt haben, naja, Horrorfilme laufen zum Beispiel in Amerika sehr, sehr gut. Horrorfilme werden in Amerika eher als Date-Movies gesehen, weil, und es sind oft auch Date-Movies, ja, also gehen dann so junge Pärchen da rein und ich weiß nicht, vielleicht so klischeehaft, man kuschelt sich aneinander, hat Angst und so weiter, aber ich glaube, dass natürlich diese Angst irgendwas auch immer, also das spielt irgendwie so eine Rolle, glaube ich, dass auch, weil normalerweise würdest du ja sagen, bei so einem Slasher, das gucken sich vielleicht eher Typen an, weil die sagen so, boah, geil, da kommt der auch mit dem Messer und so, aber Frauen finden auch was ganz Faszinierendes daran, ne?
Ich denke auch auf jeden Fall, dass da einfach irgendwie, glaube ich, so eine tiefe Angst ist und dass man sich vielleicht am Ende des Tages auch denkt, gut, dass es mich noch nicht erwischt hat. Gut, dass ich noch nicht als zagtes Stück irgendwie in irgendeiner Tiefkühltruhe liege. Da ist man doch am Ende des Tages froh. Also man weiß zwar nicht, ob es einen irgendwann vielleicht auch mal erwischt, aber ich hoffe einfach mal nicht, ne? Also das, ja, aber an sich, glaube ich, ist es so ein Ding.
Sagt man nicht, dass potenziell jeder im Laufe seines Lebens einmal an einem Serienkiller vorbeiläuft oder so?
Ja, ja. Da gibt's, aber das sind irgendwie ganz verschiedene Studien, die es dazu gibt, oder beziehungsweise Studien. Es sind ja, ich glaube, das sind auch teilweise einfach irgendwelche Leute, die irgendwas behaupten. Aber im Prinzip ergibt es ja auch Sinn, weil es gibt ja so viele Mörder, die jetzt vielleicht nicht mal aus so psychotischen aus so einer psychotischen Sicht töten, sondern einfach ihre Ex-Partnerin oder so ermorden. Das passiert ja schon wirklich häufig auf der Welt. Und ich meine, irgendwo müssen die Menschen ja sein. Also von irgendjemandem müssen die ja der Nachbar sein. Also die leben ja nicht auf so einem einzelnen Planeten und kommen dann einmal für einen Mord auf die Erde und fliegen dann wieder weg, sondern die leben ja irgendwo, die haben ja irgendwie Familie, eine Mutter, einen Vater und so. Deswegen, ich glaube, da gibt es schon mehr Leute. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute ich schon gesehen habe, die schon Mord begangen haben.
Ja, und die werden auch nicht, also was ich auch immer denke, ist, nicht alle werden erwischt.
Ja, ja.
Also es gibt auch Leute, die bringen Leute um, aber die Polizei findet es nie raus. Gibt's auch. Gibt es, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall gibt es, ja, ja.
Ja.
Das ist, das finde ich krass. Also auf der anderen Seite denke ich mir so, es kann ja eigentlich nicht so schwer sein zu morden, ohne dabei zu erwischt, also erwischt zu werden. Also
nicht dabei erwischt zu werden.
Ja, also. Ich glaube, das ist nicht so schwer.
Naja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe da keine Erfahrung gemacht bis jetzt, aber
ich auch nicht.
Ja, aber ich naja, du musst ja irgendwie, also es verschwindet ja erstmal jemand und dann musst du ja gucken, wenn jemand verschwindet, ist ja die Frage, wo ist der jetzt? Also in so einer Krimiserie ist der ja meistens irgendwie, weiß ich nicht, dann gibt es manche, die machen dann so, der hat sich einen Flug genommen, dann wird das so fingiert, weißt du, hat sich ein Flugticket gekauft und ist einfach verschwunden, aber ist eigentlich tot.
Ja.
Aber ob man das wirklich in der Realität auch so machen kann, das weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Machen wir uns am besten auch keine Gedanken drüber, weil sonst sind wir noch, weißt du, wer, irgendwann wird jemand in Darmstadt irgendwie ermordet und dann sind alle so, oh, haben die beiden vielleicht was gemacht? Deswegen reden wir
vielleicht nicht besser. Und dann starten wir einen True-Crime-Podcast.
Genau, genau. Und dann können wir sagen so, ja, uns hat das schon immer interessiert. Nicht, wir sind keine Mörder, aber uns hat es schon irgendwie immer interessiert. Ich fand das schon damals total faszinierend. Aber eigentlich sind wir die Mörder. Ja, ja, nee. Also, wir bleiben unschuldig.
Das ist toll, das ist toll. Aber das ist wirklich, das inspiriert mich auf jeden Fall nicht zum Mord, sondern zum, dass ich mal irgendjemand, jetzt wo du dabei bist, an Bord bist, jemand von so einem True Crime Podcast oder so mal einladen muss.
Ja, ja, mach das mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Damit kriegst du auch viele Hörer. Junge Hörer, Frauen, weibliche Hörer.
Ja, daran fehlt es, glaube ich, auch. Weiß ich nicht genau. Also, habe ich schon, aber so junge ja natürlich nicht. Ja. Weil ich weiß gar nicht, als junger Mensch würde man mich wahrscheinlich, also jetzt ändert sich das mit dir natürlich, aber ansonsten
auf jeden Fall
hat man nicht so Interesse, weil die Gäste, also ich liebe meine Gäste natürlich, habe alle bis jetzt sehr geliebt, aber sie sind natürlich alle ein bisschen älter und alle aus dem Fernsehen und aus dem Film und oder von der Bühne und so. Und du kennst die, glaube ich, alle gar nicht. Was es dir auch einfacher macht, glaube ich.
Ich glaube, ich kenne manche.
Ach, manche kennst du.
Okay, ich glaube, einen von der letzten Folge, den kenne ich als Schauspieler. Ich glaube, okay. da habe ich mal was geschaut. Also ich bin bei den Serien Rosenheim-Cops, Traumschiff, Kreuzfahrt ins Glück, Bergdoktor, Bergretter. Bei den ganzen Sachen bin ich so dabei, da bin ich wirklich wie eine 60-Jährige. Deswegen, also mit manche Schauspieler kenne ich.
Was hast du eben gesagt? Bergdoktor, Bergritter?
Bergretter.
Ach, Bergretter.
Bergritter. Das ist auch eine neue Serie, die könnten wir auch aufsetzen. Hier können wir hier ganz viele neue Pläne machen. Wie Ritter Ross damals. Das wird jetzt der Bergritter.
Der Bergritter. Ja, der Bergdoktor, muss ich dir ehrlich sagen, ich wollte hier den, wie heißt der, Hans Siegel, den habe ich auch schon angeschrieben, aber der hat noch nicht geantwortet. Ja.
Vielleicht schreibe ich ihm nochmal.
Ja, weil der hat nämlich mal in der Corona-Zeit seinen eigenen Podcast gehabt und da hat er nämlich zum Beispiel den Christoph Sieber, das ist so ein Kabarettist, mit dem ich befreundet bin, den hat er dann in seine Sendung geholt. Und dann habe ich gedacht, und der fand es sogar ganz toll, dass er den Christoph da reingeholt hat. Und da habe ich gedacht, na Moment mal, weil der Christoph ist öfter mal bei mir und so weiter, da muss doch irgendein Zusammenhang möglich sein. Ja.
Also ich würde wirklich so viel für Hans Siegel geben, das ist Wahnsinn. Ich würde so viel geben. Wow, ich bin ein richtiges Fangirl. Bei jeder neuen Staffel, die rauskommt, bin ich direkt dabei. Da wird jeden Donnerstag um 20.15 Uhr der Fernseher angemacht. Und da darf auch niemand reden. Also dann sitze ich da und habe meinen Fokus nur auf Hans Siegel und seine Dramen des Alltags. Also, das ist ein klasse
Mann. Ich kann dir sagen, bevor wir jetzt noch mehr ins Detail von Hans Siegel und dem Bergdoktor gehen, ich kann dir sagen, ich habe das natürlich gemacht, weil ich habe ja auch eine Tochter, die ist 16. Also die ist, im Grunde könntest du ja auch meine Tochter sein. Ja? Du bist ja ein bisschen älter, aber so. Und die ist auch Bergdoktor-Fan. Ja.
Echt?
Und die hat jetzt von dem Freund ihrer Mutter, hat sie eine Bergdoktor-Brotdose geschenkt bekommen, die sie jetzt manchmal mit in die Schule nehmen muss, wenn sie ihre andere Brotdose irgendwo verlegt. Ja.
Mitnehmen muss?
Ja, das ist ja schon dann ein bisschen peinlich, weil ich glaube, sie ist die Einzige, die...
Oh.
Du stehst offen dazu.
Ich stehe voll offen dazu, ja.
Okay.
Vielleicht kann ich da mal so Crashkurse geben, wie man damit umgehen kann, wenn man Bergdoktor-Fan ist.
Aber deswegen habe ich halt Hans Siegel angeschrieben, weil ich gedacht habe, da wird sich meine Tochter auch freuen.
Ja.
Das war der Grund. Aber sag mal, was ist die Faszination an dem Bergdoktor?
Es ist dieses, er hat immer, irgendwas passiert immer. Also er hat ja etliche Frauen, also immer irgendwie Apothekerin oder dann geht die nach New York und dann ist plötzlich ein Kind auf dem Weg und das ist irgendwie so, das sind so Dramen, die habe ich, mit dem habe ich noch gar nichts an Hut, so klar noch kein Kind, doch noch gar kein festes Leben, also ich habe so wenig Kontrolle über mein Leben wie eine Laus, keine Ahnung, und ich sitze dann da am Donnerstag und schaue mir an, wie so ein wirklich erwachsener Mensch mit seinen Problemen umgeht und irgendwie finde ich das cool und ich will, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie finde ich das schön zu sehen, dass es auch andere Probleme gibt als meine, weil es so ganz anderes Level an Problemen ist und die Berge sind schön natürlich. Und es ist irgendwie so ein Kult. Also ich, irgendwie kann man sich ja mit jedem so ein bisschen über den Bergdoktor unterhalten. Und irgendwie ist es so, das gibt es schon so lange. Und irgendwie, ich kenne auch manche Folgen, habe ich schon wirklich oft geschaut. Die kann ich schon gefühlt mitsprechen. Und das ist dann irgendwie schön, weil da hat man so eine Verbundenheit mit so einem Menschen, den man gar nicht kennt. Ich glaube, das haben viele in verschiedenen Serien, da gibt es ja diese ganzen Netflix-Serien, wo die Leute da sich über sonst was unterhalten, und ich bin halt bei ZDF geblieben. Also ich stehe, also ZDF ist da halt der richtige Anlaufpunkt, wenn es um solche Serien geht. Schaust du nie Bergdoktor oder wie?
Nee. Also, Also erstmal das fürs ZDF, diese Fürsprache, erstmal ganz toll. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie das hören von jemandem in deinem Alter. Aber da werden sie sich sicher freuen, falls sie uns zuhören, die Redakteure. Und ansonsten, nee, ich gucke das nicht. Also ich bin natürlich jetzt so, meine Tochter, die hat das, glaube ich, auch noch nicht hier geguckt, wenn sie bei mir ist. Ich glaube irgendwie, oder sie ist an diesem Tag nie da. Ich weiß nicht, wann läuft das? Donnerstag, sagst du,
ja? Donnerstag, ja.
Ja. Nee, aber ich würde mich da, glaube ich, schon mit quälen. Also ich kenne natürlich solche Serien auch von früher, als ich noch jünger war, die so einen gewissen Kult hatten oder so. Und das habe ich, glaube ich, auch geguckt. Aber ich bin auch ein bisschen aus dem Alter raus. Also ich glaube, ich bin gerade in diesem, weil es spricht irgendwie Leute entweder in deinem Alter an oder die noch älter sind als ich, habe ich das Gefühl.
Ja. Das sieht man auch an den Werbungen, die davor laufen. Davor läuft nur Werbung für irgendwelche Rückencreme und Nackensteife und sonst was. Und man denkt sich so, wow, irgendwelche Inkontinenzwerbung für irgendwelche Männer und Windeln und sowas. Ist man so, okay, gut, ich glaube, falsches Alter, wo ich jetzt hier bin. Ich glaube, da sollte ZDF sich nochmal was überlegen, dass man Werbung für alle macht, weil es gibt auch viele junge Menschen, die sehr gerne ZDF oder ARD schauen. Also ARD will ich da jetzt auch nicht rausnehmen, die haben auch gute Sachen.
Also, aber hat denn der Bergdoktor, also du hast gesagt, der hat andere Probleme, aber hat der denn größere Probleme? Also hat der sozusagen immer Beziehungsprobleme oder ist immer einer krank, den er heilen muss? Oder was macht er denn den ganzen Tag?
Naja, also wenn, dann hat er halt seine Affären mit den etlichen Frauen. Dann war ja die eine schwanger und hat ein Kind bekommen und ist mit dem Kind dann nach New York gegangen. Und dann hatte er noch von seiner ganzen Familie die Probleme wegen der Molkerei. Sein Bruder, seine Tochter, die irgendwie nicht so richtig seine Tochter ist und schon erwachsen ist. Täglich sind da irgendwelche schwerkranke Menschen und er hat dann natürlich die Heilung, von der noch keiner was wusste. Und das ist natürlich gut. Also das sind Probleme, erstens weiß ich dann zu schätzen, dass ich gesund bin. Und zweitens weiß ich zu schätzen, dass ich in keiner Beziehung bin und dass ich diese Beziehungsprobleme nicht habe. Dann denke ich mir so, okay, gut, vielleicht brauche ich doch noch keine Beziehung und vielleicht brauche ich ja doch noch kein Kind. Natürlich nicht. Und er hat das halt alles und dann bin ich froh, dass ich so nicht bin.
Okay, ja. Aber das ist ja fast schon so ein bisschen, hat eine gewisse Schnittmenge mit dem True Crime, weil da bist du ja auch froh, dass dir das nicht passiert.
Ja.
Also guckst eigentlich oder hörst gerne Sachen, wo du sagst, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Ich bin froh, dass ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon eine Faszination. Also würdest du dann, wenn du könntest, auch in die Berge ziehen und zum Beispiel dort mit dem, also jetzt nicht mit dem Bergdoktor zusammen sein, aber so irgendwie in dieser Welt leben?
Nee, also ich bin absoluter Stadtmensch. Ich könnte auf gar keinen Fall in die Berge. Aber auch da bin ich, glaube ich, froh, dass ich nicht so bin wie er, weil dieses Landleben wäre nichts für mich. Also dann könnte ich nicht irgendwie abends noch in irgendwelche Bars gehen oder mich mit Freunden spontan treffen. Dann müsste ich immer einen Bus, der alle 2 Stunden mal vorbeikommt, müsste ich dann nehmen oder halt immer das Auto, und da kann man ja dann keinen Alkohol trinken. Deswegen, weiß nicht, ist das, glaube ich, einfach dieses so ein bisschen aus seiner eigenen Welt flüchten. Einfach so denken, okay, ich gehe jetzt in ein komplett anderes Leben rein. So andere Umstände, andere Menschen, andere Gesellschaft zu einem gewissen Maß. Und es ist einfach, glaube ich, schön, dass man sich dann davon so ein bisschen distanzieren kann und sagen kann, ich gehe jetzt mal raus aus meinen eigenen Problemen. Ich glaube, das ist das Ding. Ja.
Ich finde das ja schon interessant, dass du das sagst, weil man irgendwie so, oder auch ältere Menschen glauben ja manchmal, dass Leute in deiner Generation sich nur Sachen angucken, eben wo Menschen mitspielen oder irgendwas machen, die im gleichen Alter sind. Also irgendwelche TikTok-Stars oder weißt du so. Und gar nicht mehr das, was sonst so in den Medien oder alle, die so ein bisschen älter sind, so sagen, das ist nichts für mich. Die sind mir zu alt. Das ist aber gar nicht so, oder?
Nee, ist wirklich nicht so. Aber ich glaube, das ist, also generell ist da natürlich auch bei jetzt meiner Generation klar, viele meiner Freunde und auch ich sind auf TikTok. Ich glaube, das ist nun mal so ein Ding, dass man da auch irgendwie darauf reduziert wird als Generation oder wir als Generation. Aber das stimmt oft gar nicht. Also es ist nicht so, dass da irgendwie alle was hochladen und da irgendwelchen Leuten nacheifern oder so, sondern das ist einfach halt teilweise Unterhaltung und auch Ablenkung, weil da will man ja auch zu einem gewissen Maß einfach seinem Alltag so entkommen und entfliehen und dann irgendwie sagen, okay, ich ziehe mir jetzt das Leben von irgendjemand anderen rein. Eigentlich interessiert es mich nicht wirklich, aber es ist jetzt nun mal so. Und ich glaube, dass es oft einfach darum geht, sich so ein bisschen zu flüchten, so ein bisschen so eine Weltflucht, die es ja, glaube ich, in der Romantik auch schon gab, so damals, so 1700 irgendwas.
Dieses TikTok gab es da? Nee, dann TikTok.
Nee, TikTok gab es, glaube ich, 1700 irgendwas noch nicht. Ich glaube, das habe ich fürs Abi mal gelernt, dass es da so diese Weltflucht und dieses Realitätsferne und so. Das ist, glaube ich, das, was heute auch wieder viele fühlen, weil sie irgendwie dann doch mit den ganzen Krisen und sonst was irgendwie so gar nicht klarkommen und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann irgendwie sagen, okay, dann fliehe ich jetzt irgendwie so in meine Gedankenwelt und in meine Szenarien.
Ich glaube, sowas gibt es schon immer und wiederholt sich. Ich meine, jetzt Menschen in meinem Alter, die sagen ganz gerne oder fangen jetzt auch an zu sagen, ja, Generation von heute, das ist ja nicht mehr wie wir früher und bla, halten nichts mehr aus und nur noch TikTok und den ganzen Tag und so. Und das ist schon schlimm, wenn das ältere Menschen sagen, weil ich dann so denke, oh, jetzt fangen die auch so an. Also so lange ist das noch gar nicht her, dass ihr auch jung wart und da haben es eure Eltern gesagt und jetzt macht ihr das Gleiche. Und eigentlich wiederholen sich die Dinge nur. Das sind einfach nur andere Elemente. Also jetzt sagt man vielleicht Smartphone und das Internet und so weiter. Und in den 90ern hat man vielleicht eher gesagt, der Videorekorder und weißt du, so dauernd Fernsehen und MTV oder was auch immer. Und es ist einfach, es verlagert sich nur, aber es ist nichts anderes, glaube ich.
Genau, ich glaube, da habe ich letztens auch irgendwie so einen Spruch gesehen, wo jemand gesagt hat, so ja, die jüngere Generation waren schon immer die, die faul sind und immer die, die irgendwie es nicht hinkriegen und so, obwohl man ja selber die mal war. Also ich meine, es ist ja irgendwie, es wiederholt sich, glaube ich, einfach nur. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch mal so eine super frustrierte Karin, die dann irgendwie durch den Hof schreit, so seid jetzt mal alle leise und so. Ich glaube, so eine werde ich auch mal, bestimmt. Und ich werde meinen Kindern auch vorhalten, dass ich hier 2 Jahre im Corona-Lockdown saß und keinen Fuß vor die Tür setzen durfte, dann werde ich meinen Kindern auch sagen, hier, ihr werdet jetzt mal einen Abend zu Hause bleiben, weil ich habe das damals auch 2 Jahre geschafft. So werde ich bestimmt auch. Und so machen die Eltern das jetzt halt auch irgendwie. Ich glaube, es ist auch irgendwie okay, dass man sich das irgendwie wiederholt, oder? Also wäre ja komisch, wenn nicht. Ist ja irgendwie so ein Lebenslauf.
Ja, es geht. Also ja, es ist vielleicht normal, aber vielleicht jetzt so als Ziel, weil so, dass man dann so wird auch, das muss ja nicht unbedingt sein. Also.
Nee, weißt du, es so. Ist, ich glaube, ich sehe es einfach nur realistisch, denke mir so, ja, okay, es wird wahrscheinlich nicht anders sein. Also ich habe zum Beispiel sehr super entspannte Eltern. Ich würde mir wünschen, dass ich so wäre wie meine Eltern. Also das muss ich jetzt mal sagen. Also die haben es genau richtig gemacht, finde ich. Vielleicht werde ich auch so wie meine Eltern. Dann wäre ich sehr zufrieden. Dann wäre ich nämlich keine, die über den Hof schreit.
Dann aber sag mal, weil du eben sagtest, Corona, das ist, denkst du das, weil das kann ich mir ja nicht so vorstellen, weil ich in dem Alter, als ich in dem Alter war, in dem du warst, als Corona war, gab es ja keinen Lockdown. Ja. Aber das ist ja eine sehr prägende Zeit eigentlich. Denkst du, dass das irgendwas mit dir oder auch mit dieser Generation, die vielleicht in dem Alter, was wart ihr denn da, 16, 17 so in dem Alter? Mhm. Dass das irgendwas gemacht hat, weil man halt irgendwie so…
Auf jeden Fall. Ja? Ja, und ich kann wirklich, also von den wenigsten, ich glaube, es war für jede Generation, hatte natürlich so ihre Vor- und Nachteile von der ganzen Situation, tendenziell natürlich eher Nachteile. Aber ich glaube, also für mich gab es keine schlimmere Zeit als die Corona-Zeit. Also da ist es sowohl mental extrem bergab gegangen und es gibt Klassen, also man kann wirklich eigentlich komplette Klassen, die wir in unserer Schule hatten, kannst du sagen, mindestens 70% davon müssten nach dieser Zeit in die Therapie. Die wenigsten machen es natürlich, weil es nicht genug Plätze gibt. Also es gibt ja nie genug Plätze für den Aufwand an psychischen Problemen, so, den es jetzt gerade gibt. Das war, glaube ich, eine extrem, extrem schlimme Zeit. Und es war natürlich auch so, ich weiß noch, da gab es eine Situation, wo zum Beispiel gesagt worden ist, nach den Osterferien oder vor den Osterferien könnt ihr noch in die Schule, 2 Wochen. Und dann einen Tag, bevor wir dann wieder in die Schule gehen durften und wir alle irgendwie auf heißen Kohlen gesessen haben und einfach nur bereit waren, endlich mal nicht in die Schule zu gehen, sondern einfach auch mal wieder andere Menschen zu sehen, dann vom Ministerium gesagt worden ist, nee, ihr müsst zu Hause bleiben und ihr habt jetzt doch nochmal 5 Wochen zu Hause, wo ich wirklich, ich habe, glaube ich, noch nie wegen Schule so viel geweint wie an dem Tag. Und das hätte ich, also ich habe dann tatsächlich auch eine E-Mail ans hessische Bildungsministerium geschrieben und habe mich darüber beschwert und meinte so, ja, das eine ist, dass wir nicht in die Schule gehen können, aber uns zu sagen, wir können gehen, wir uns dann Hoffnung machen und wir dann doch wieder nicht gehen können, das ist schon extrem schlimm. Mhm. Und ich glaube, also ich habe auch eine Antwort bekommen tatsächlich, die war sehr lang und sehr einfühlsam. Ich weiß nicht, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Und die sich dann auch wirklich dafür entschuldigt hat, die gesagt hat, ja, sie kann das total verstehen, dass es total schlimm war für uns. Und es gibt bestimmt so, die kannst du wahrscheinlich an der Hand abzählen, die da sagen, ja, es war für sie eine gute Zeit, besonders introvertierte Menschen, die sowieso ein Problem damit haben, so in so einem sozialen Umfeld der Schule zu sein. Die sind natürlich die Leistungen extrem hochgegangen, weil die nur das schriftlich hatten. Aber meine sind extrem runtergegangen. Also ich habe... Das erklärt mein schlechtes Mathe-Abi, glaube ich, auch zum Teil, weil ich wirklich einfach nichts gemacht habe und so, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit mir und mit meiner Kraft und eben mit meinen Sorgen auch, weil man durfte ja niemanden sehen. Also ich glaube, das war für Generationen, die in dem Alter schon sehr viel wahrgenommen haben, aber trotzdem noch nicht erwachsen waren, war das, glaube ich, sehr schlimm, ja.
Ja. Ja, ich glaube das auch. Ich habe mich letztens mit jemand unterhalten, die sagte das zu mir, und weil sie Lehrerin ist, und ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber weil auch nicht so in der Öffentlichkeit darüber gesprochen wird, aber da ist es schon so ein bisschen, hat es bei mir geklackert, weil ich gedacht habe, ja, das ist für Ältere gar nicht so nachvollziehbar. Also die hatten natürlich, wie du auch sagst, vielleicht andere Probleme. Menschen hatten natürlich Probleme, weil sie aus ihrem Alltag gerissen worden sind. Und wenn du, sagen wir mal, einen strukturierten Alltag hast und der ist nicht mehr da, dann fehlt dir was so und du kommst vielleicht damit nicht klar. Also für mich war das nicht so, weil ich habe immer so mal auf und ab, weißt du, also mein Leben war nie so hundertprozentig strukturiert und das war früher problematisch, aber in der Corona-Zeit hat mir das sehr geholfen, weil mich hat das nicht so erschüttert, weil mein Leben sowieso immer so, musste mich sowieso immer irgendwie gucken, wie ich zurechtkomme und deswegen ging es mir in der Corona-Zeit sogar ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, das ist doch schön, also dass es auch Menschen gibt, denen es gut ging. Also.
Ja, ungewöhnlicherweise, muss ich sagen. Also ich hatte das gar nicht erwartet, aber es lief alles wie am Schnürchen und ich habe auch eigentlich diese ganzen Podcasts dann gegründet in dieser Zeit. Also den zwar erst später, aber ich habe eine Film-Talkshow gegründet in der Corona-Zeit. Ich wollte vorher einen Langfilm machen und dann ist das halt geplatzt, weil es war halt Corona und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt sowas.
Ja.
Und die ganzen Künstler und Comedians und Kabarettisten, die hatten ja auch alle Zeit. Deswegen ging das gut.
Stimmt,
weißt du? Hatte immer viele Gäste und so. Also hat sich das alles gut eben dadurch entwickelt. Aber das ist natürlich, du kennst ja selber, so meine Tochter war halt noch ein bisschen jünger in der Zeit. Es war für sie, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ich glaube schon, der soziale Kontakt so mit ihren Freundinnen, das war halt ein bisschen ein Problem, ja.
Ja, was, glaube ich, für viele einfach so das Schlimme war, was von der Politik irgendwie so das falsche Signal war, war, dass wenn über junge und jugendliche Menschen berichtet worden ist, dann war es immer nur so, dass gesagt worden ist, ja, es gab wieder irgendwelche illegalen Corona-Partys und die Jungen können sich nicht an die Regeln halten. Und dann gab es so einen extrem großen Hass teilweise auf den sozialen Medien, wo sich dann Leute gemeldet haben, gesagt haben, wie kann es sein, dass die jungen Menschen sich nicht zusammenreißen können und sonst was und die gehen immer nur feiern und denen geht es nur um Alkohol und sonst was und teilweise wirklich die Leute, also wo es wirklich Fälle gibt, wo man merkt, okay, Corona hat so, also ist so prägend gewesen, dass sie teilweise ihr Leben beendet haben deswegen und was dann in den sozialen Medien oder in den großen Medien, also in den Nachrichten oder so berichtet worden ist, war dann halt ja wieder eine Corona-Party von den Jungen, wo man sich dann so gedacht hat, wir gehen gar nicht in die Schule, wir haben überhaupt keine sozialen Kontakte, wir reißen uns so zusammen, wie natürlich auch andere Generationen, das ist ja total ausgeschlossen, aber über uns wurde dann halt so negativ berichtet. Und da gab es dann Gott sei Dank gerade zum Ende hin auch, wo dann die Aufarbeitung so ein bisschen angefangen hat, die ja immer noch nicht so komplett zustande kommt, aber wo die Aufarbeitung dann sagt, okay, die Jugend hat sich extrem zusammengerissen und die waren die, die sich wirklich viel impfen lassen haben. Es waren ja eher die Älteren, die gesagt haben, nee, wir wollen uns nicht impfen lassen und so. Wir haben uns impfen lassen, wir haben immer eine Maske getragen und sonst was. und dass die wir teilweise wirklich die größte Last zu tragen hatten und das aber gar nicht so wahrgenommen worden ist. Und ich glaube, das ist gut, wenn das jetzt nochmal aufgearbeitet wird und man einfach merkt, okay, gut, da gibt es einfach so ein paar Differenzen und jeder hat sein Päckchen damit zu tragen und keiner ist jetzt irgendwie besser oder schlechter als ein anderer, sondern es sind halt alle irgendwie geschädigt gewesen, weil es halt schon eine Pandemie war. Also das ist ja jetzt auch länger nicht mehr vorgekommen in dem Ausmaß quasi.
Ja, ich glaube, insgesamt sind halt viele Dinge falsch gelaufen zu der Zeit, die man wie nach oder aufarbeiten muss. Dass man das nicht direkt danach tut, glaube ich, ist ganz normal, weil das so ein bisschen wie nach dem Krieg, weißt du, da hat man auch nicht direkt über den Krieg gesprochen. Und ich glaube, dass es halt durch das ganze Chaos teilweise eben auch niemand war darauf so vorbereitet und dann sind halt zwangsläufig Fehler passiert und vieles war nicht nachvollziehbar und dann hat sich die Nation irgendwie auch gespalten und das wurde dann alles noch schwieriger und schwieriger. Aber am Ende muss man sich halt fragen, wer war eigentlich der Leidtragende der ganzen Situation? Und da will ich jetzt nicht so sehr deine Generation so ausstellen, aber ich denke schon, dass natürlich gerade im Heranwachsen, da ist einfach auch, das ist einfach eine sehr wichtige Zeit. Und wenn dann sowas Einschneidendes passiert, dann macht das schon was mit einem.
Ja.
Und darüber muss man eigentlich mehr sprechen. Ja.
Ja. Es wäre einfach gut, wenn zum Beispiel die Therapieangebote irgendwie hochgeschraubt werden und so und die Menschen einfach wenigstens jetzt, auch wenn es jetzt schon, wann war das, 2020? So, sagen wir mal 2022, Sommer hat es ja so langsam, dass es lockerer geworden ist, dass man das jetzt nicht mehr so immer präsent an erster Stelle hat, dass man jetzt wenigstens 2 Jahre später mal sagt, okay, wir gucken mal, dass wir das jetzt angehen und dass wir irgendwie versuchen, das Problem so ein bisschen zu lösen. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig für ziemlich viele Generationen, nur dass in unserer Generation, glaube ich, das Thema von wir machen eine Therapie oder man macht eine Therapie und man holt sich Hilfe, glaube ich, aktiver im Kopf ist als in anderen Generationen, wo es noch mehr dieses ist, ja, man schluckt es runter und man spricht nicht drüber. Ich glaube, Therapie machen ist in unserer oder in meiner Generation sehr, sehr aktiv. Also ich glaube, es machen viele oder würden noch mehr gerne Therapie machen.
Ah, okay.
Und weil sie auch sagen, ja, ich will nicht, dass quasi jede Familiengeschichte ist ja gefühlt traumatisch und ich habe auch eine sehr komische Familiengeschichte von beiden Seiten, von mütterlich und väterlicherseits. Und dass ich sage, okay, ich will das nicht weitertragen, sondern ich versuche dem jetzt ein Ende zu setzen, um für meine Kinder halt irgendwie ein anderer Mensch zu sein, was meine Eltern auch schon sehr gut gemacht haben. Und dass man irgendwie, glaube ich, da so langsam reinkommt, zu sagen, okay, es gibt Leichen im Keller quasi und man versucht die so langsam rauszuholen und so langsam irgendwie neu zu sortieren im Kopf und dann dementsprechend eine Lösung zu finden. Ich glaube, das ist in unserer Generation sehr aktiv, ja. Und das macht mich auch ein bisschen stolz auf uns. Weil wir sind dann am Ende des Tages doch nicht nur auf TikTok, sondern wir befassen uns auch sehr viel mit unserer mentalen Gesundheit. Ja.
Also ich glaube natürlich dieses Runterschlucken von Problemen, ich glaube diese Generation, also es gibt es glaube ich in jeder Generation, aber so klassisch diese Generation ist schon sehr alt, glaube ich. Also das ist so, selbst in meiner Generation schon auch, kann Therapie durchaus ein Thema sein. Ich kenne auch viele, die das gemacht haben in meinem Alter. Ich glaube aber trotzdem, dass es natürlich so das, was du auch sagst, so wie so eine Veränderung herbeiführen und vielleicht jemand anderer sein und so. Ich glaube natürlich, dass es auch ein Prozess ist, der ein halbes Leben passieren kann. Also es ist nicht etwas, was man macht und dann ist es gut, sondern ich glaube, das ist schon etwas, an was man immer wieder wo man immer ein bisschen so wie die Stellschrauben drehen muss, weißt du, dass das auch so funktioniert, weil ich glaube gerade Sachen, die dir halt passieren und auch in der Kindheit und so weiter passieren, das sind viele Sachen, die halt emotional eher tiefer liegen und dass der Kopf und das rationale Verstehen und das emotionale Verstehen, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, dass es ist sehr schwierig, Dinge emotional zu verstehen, glaube ich, ja.
Auf jeden Fall.
Dafür braucht man Zeit, glaube ich.
Ja. Und es ist aber auch gut, wenn man diese Zeit ja nimmt. Also das ist ja das Wichtigste. Jetzt mal egal, ob man sagt ja auch mal, man hat keine Zeit, sondern man nimmt sich die Zeit. Und ich glaube, wenn das einem wichtig ist, dass man eben sagt, okay, ich will da was aufarbeiten oder schon präventativ irgendwie zu sagen, okay, ich versuche da jetzt irgendwie das vorzubeugen, dass da überhaupt jetzt noch was weiteres ausbricht, dann kann da, glaube ich, jeder Mensch sehr stolz auf sich sein, wenn er da sagt, okay, ich hole mir jetzt Hilfe.
Naja, klar. Also wenn das halt möglich ist. Ich meine, das ist, wie du sagst, auch es muss auch die Plätze geben und du musst auch jemanden finden, mit dem du gut kannst und so. Also das ist halt auch wichtig, ja?
Ja, extrem.
Weil es ist nicht so einfach immer. Also ich kenne das auch von Leuten, die sagen, ja, ich gehe die Tagesklinik oder ich mache das und das und so, aber die haben dann die Möglichkeiten, vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten oder haben, keine Ahnung, eine langjährige Erfahrung oder so, aber für jemanden, der, sagen wir mal, auch depressiv wird oder so oder irgendwas, ja, oder depressiv ist, der findet vielleicht nicht von jetzt auf gleich jemanden und sagt,
nee,
klingelt dann, irgendwo und sagt, so, da bin ich, sondern das ist schwierig auch. Teilweise
ja, auf jeden Fall. Da muss man ja auch so viele Erstgespräche führen und irgendwie so, dass man da irgendwie überhaupt mal eine Möglichkeit hat und dann muss man sich im Endeffekt mit dem zufrieden geben, was man hat. Dann ist man halt so, ja, okay, gut. Dann nehme ich jetzt das und gebe es auch nicht mehr los, weil der Platz auf der Warteliste sind ja auch schon wieder hunderte Menschen, die irgendwie auch sagen, oh, Hauptsache irgendwas, Hauptsache ich kann irgendwas tun für mich. Gibt es aber ja auch wirklich tolle Angebote, also auch so diese ganzen Hotlines, wo man anrufen kann und irgendwie in so akuten Fällen schon mal eine Hilfe kriegt oder so. Einfach jemand, der zuhört, irgendwie neutral ist und so. Das gibt ja schon die Möglichkeiten. Also wenn man da was sucht, dann findet man da auch immer was, glaube ich.
Ja. Ich hatte mal hier einen Gast, der Raul Krauthausen heißt der. Der ist so ein... auch ein jemand, der für Inklusion, also er ist selbst auch behindert, sitzt im Rollstuhl, ist kleinwüchsig und setzt sich für Rechte ein, für Inklusionsrechte und so weiter und so fort. Und der hat ganz lange mal, und das hat er in meiner Sendung erzählt, als in der Telefonseelsorge in Berlin gearbeitet und hat gesagt, das ist halt... also hat halt auch Beispiele erzählt und das ist hammerhart, weil er halt letzten Endes auch gesagt hat, man muss ja so verstehen, bis jemand aber auch diesen Schritt macht, also bis du irgendwo so an dem Punkt bist, dass du bei der Telefonseelsorge anrufst, das ist jetzt nochmal was anderes als Therapie, aber trotzdem, wenn du, die haben ja wegen allen möglichen Sachen angerufen, weißt du, so. Und manchmal haben die, hat er ja auch gesagt, haben die vorher bei der Polizei angerufen, weil die hatten kein Geld mehr, um sich Essen zu kaufen zum Beispiel. Haben die Polizei angerufen, haben gesagt, ich kann nicht mehr. Haben die gesagt, ja, sie müssen, da rufen sie die Seelsorge an. Und dann kommst du wirklich an Grenzfälle, ja, letzten Endes. Aber ich meine einfach, was ich meine, diese Überwindung überhaupt anzurufen, mit jemand Fremden über sowas zu sprechen und auch ein Therapeut ist erstmal jemand Fremdes, ja. Das muss ja erstmal, du musst ja erstmal, es muss dir so dreckig gehen, dass du da auch erstmal dich überwindest, zwangsläufig, ja, weil du mit dem Rücken zur Wand stehst.
Ja, wobei ich das tatsächlich sogar fast einfacher finde manchmal, als mit Freunden oder Familie drüber zu reden, weil es so ein fremder Mensch ist, der so entfernt ist, dass du dir irgendwie so denkst, okay, im schlimmsten Fall, wenn es gar nicht passt, sehe ich die Person nie wieder und man verbindet ja nicht wirklich was mit der Person, man hat ja keine Gefühle oder irgendwie, also es ist ja so ein sehr professionelles Verhältnis quasi und das soll es ja auch bleiben, weil sonst wäre es ja nicht gut für einen Therapeuten, aber ich glaube, das ist das Wichtige irgendwie, dass man da sagt, okay, man kann mit jemandem drüber reden und wie gesagt, ich glaube, das ist, also ich finde das einfacher, da teilweise mit jemandem Fremden drüber zu reden, also ich bin auch teilweise offener über meine Gefühle mit Fremden oder Therapeuten oder Ärzten generell, auch bei anderen Sachen. Es ist viel einfacher, das auszudrücken, wenn man einfach so sagt, ja, okay, gut, ich kenne dich nicht. Ist mir eigentlich egal, was du von mir denkst. So. Hm. Ja. Aber, ja. Sind wir jetzt sehr tief abgetriftet in die psychische Gesundheit hier.
Nee, ist ja gut so. Es ist, letzten Endes habe ich das auch, weil du, das, ich habe mir das am Anfang gedacht, als du auch gesagt hast, so ein bisschen mit diesem sich flüchten in True-Crime-Podcasts und so, und weil du gesagt hast, so wie die Welt ist. Und dann habe ich gedacht, naja, als ich 20 war zum Beispiel, habe ich gar nicht so richtig gewusst, wie die Welt ist. Gut, das war ja auch sehr speziell, aber auch politisch so, weißt du, es war alles so... Keine Ahnung, aber die, vielleicht war die Informationsquellen waren vielleicht noch anders gestaffelt. Ja. Es gab schon das Internet damals, aber es war noch ein bisschen in den Kinderschuhen, kann man fast sagen. Und man hat das alles nicht so gemerkt. Vielleicht waren wir auch eine Generation, die es nicht so oder denen es auch relativ egal war. Jetzt war es natürlich bei euch durch Corona natürlich schon mal so, dass da sehr viel, über was wir ja auch gesprochen haben, aber sehr viel über Medien transportiert worden ist. Und ich glaube, oder beziehungsweise es wäre jetzt auch nochmal meine Frage, denkst du denn, dass du sozusagen auch durch das Internet oder einer Generation angehörst, die halt sehr viel mitbekommt, was so in der Welt passiert.
Ja, also das fängt ja schon an bei in den sozialen Medien. Da wird ja quasi jeder Nachrichtensender ist ja mittlerweile auf Instagram zum Beispiel, die Tagesschau, denen folgen ja extrem viele und das ist auch, finde ich, sehr wichtig. Aber man kriegt da ja in sehr kleinen Mengen quasi so, keine Ahnung, was sind das, 20 Posts am Tag oder so, wo du so 20 Informationen in recht wenigen Worten kriegst, dass du einfach so einen Überblick hast. Und dann, wenn es irgendwelche Eilmeldungen gibt, dann kriegst du Nachrichten. Und ich habe es zum Beispiel bei mir auch eingestellt, dass ich immer von der Tagesschau morgens und abends eine Zusammenfassung kriege, was irgendwie passiert ist. Und bei Eilmeldungen auch immer direkt eine Nachricht. Das ist natürlich so, dass man einfach durch diese ganzen Möglichkeiten, die das Internet eben auch gibt, worum ich sehr dankbar bin, aber auch natürlich eine große Gefahr werden kann, weil man natürlich immer up-to-date ist und immer genau weiß, was passiert. Und wenn man dann noch Nachrichten schaut, wo das nochmal ausführlicher gezeigt wird und ausgeführt wird, dass man dann einfach nur so ist, es ist alles schlecht in dieser Welt. Und dann gibt es den Klimawandel und dann gibt es Corona, dann gibt es Armut, dann gibt es irgendwie so viele Sachen, wo man so ist, so, wie soll ich damit als Mensch umgehen und was kann ich dagegen tun oder was kann ich dafür tun, um zu unterstützen. Und ich glaube, dass man deswegen auch unsere Generation vielleicht lernen muss, dass man sich gezielt an manchen Tagen vielleicht auch mal sagt, okay, ich nehme mich jetzt ein bisschen zurück. Ich muss nicht immer alles wissen. Ist es auch mal okay, wenn ich jetzt nicht weiß, was jetzt wieder in Afghanistan passiert ist oder was im Iran passiert, was in den USA wieder jetzt wegen dem Wahlkampf ist. Und so solche Sachen, wo man irgendwie vielleicht manchmal so ist, okay, atme jetzt einfach mal durch, lies ein Buch, schau Bergdoktor, irgendwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat, einfach um mal wieder runterzukommen, weil früher wusste man auch ja nicht über alles Bescheid. Also, bis man da mal eine Information hatte, also jetzt so ganz früher, nicht dein früher, so ganz früher, wenn man da nicht so ganz Bescheid wusste, dann ist es, glaube ich, manchmal auch ganz okay. Und ich glaube, dann ist es auch ganz gut. Wobei es auch viele Menschen meiner Generation gibt, die das vielleicht zu viel tätigen, die zu viel sagen, okay, ich halte mich da raus und so ein bisschen auf Schweiz machen und sagen, ja, ich bin bei allem neutral irgendwie. Und ich bin da natürlich auch sehr, also ich bin sehr politisch und sehr informiert und engagiert und finde es auch wichtig, weil die schlimmen Sachen, die in der Welt passieren, werden ja nicht weniger oder mehr, egal ob ich das weiß oder nicht. Also das Leid auf dieser Welt ist ja da, egal ob ich es jetzt gesehen habe auf Insta oder nicht. Und dann macht mich das eher nervös, wenn ich das nicht weiß. Und ich weiß trotzdem nur 1% von all dem Leid, was auf dieser Welt passiert. Das meiste wissen wir ja gar nicht irgendwie, was so genau die Umstände sind.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist das halt so, dass man so sehr viele, mit sehr viel überflutet wird, was natürlich auch die Gefahr ist, dass es teilweise fake ist, also es einfach nicht echt ist, was ja jetzt immer mehr das Problem mit irgendwelchen KI-Videos wird oder irgendwie so diese Deepfakes und sowas. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil man dann natürlich auch nicht alles ernst nehmen darf, aber ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie man damit umgeht und ich glaube, man darf sich Auszeiten nehmen, aber man darf sich auch nicht zu viele nehmen, weil die Menschen, die unter dem Leid leiden, die können auch nicht einfach sagen, okay, ich drücke jetzt auf Pause und ja, mir passiert jetzt nichts mehr, sondern das geht ja weiter auf der Welt. Immer, leider.
Ja, ja, es geht immer weiter. Es ist halt so, also zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg und auch mit dieser die Angst vor Atomkrieg und so weiter, als das aufgekommen ist, dann nach einer gewissen Zeit hat man aber trotzdem gedacht, oder ich habe gedacht, naja, das hatten wir aber auch alles schon. Also es ist jetzt nicht, auch gerade als meine Tochter mich gefragt hat, kann das wirklich passieren? Sag ich, ja, theoretisch kann das natürlich passieren. Man soll sowas vielleicht auch nicht unterschätzen. Aber es ist nicht so, dass die Generationen vor uns nicht die ähnliche Angst hatten oder so. Also es gab schon Zeiten in den letzten 100 Jahren, wo Leute oft gedacht haben, jetzt bricht gleich der dritte Weltkrieg aus oder die Atombombe geht hoch. Und es ist auch nicht passiert. Also, und ich glaube natürlich durch diesen Transport der Medien, die das natürlich auch extremst ausstellen, sage ich mal, damit es auch jemand sich anschaut und liest. Also spielt natürlich auch eine Rolle. Weil jetzt der Ukraine-Krieg findet immer noch statt, jetzt wo, in dem Moment, wo wir sprechen. Aber es ist nicht die ganze Zeit, oh mein Gott, gleich, die Bombe geht hoch. Aber am Anfang war das so. Am Anfang hat man die totale Panik gehabt.
Ja.
Und irgendwann gewöhnt man sich dran. Dann ist so, ja, seit Jahren herrscht der Krieg. Und du denkst, ja, okay, der Krieg herrscht. Es gibt ja noch andere Sachen. Was ist jetzt gerade? Ach, jetzt ist gerade Olympia. Ach, jetzt ist gerade das und das. Weißt du, so. Aber, und das ist halt, da merkt man ja auch, wie der Mechanismus ist von Nachrichten. Und das ist natürlich etwas, wo man vielleicht ein bisschen manchmal vorsichtig sein muss. Ja?
Ich glaube, das ist einfach, was einem bewusst sein muss, ist, dass halt auch hinter Nachrichten einfach Menschen stecken, die Geld verdienen wollen. Also es ist halt einfach, es ist nun mal so, dass das nicht von sich aus läuft und dass die das alles irgendwie nur ist, damit wir Bescheid wissen, sondern es sind einfach Leute, die Geld verdienen wollen. Und das ist auch legitim, dass da halt Menschen auch ihr Lebensunterhalt von verdienen und sich irgendwie was leisten wollen. Aber irgendwie ist es halt so, dass zunehmend das immer mehr auf dieses es geht um spektakuläre Sachen. Und das ist halt irgendwie das Schlimme, weil Menschenleid ist, egal ob das jetzt im Sudan passiert oder in der Ukraine, ja erstmal das Gleiche. Es sind Menschen, die sterben. Und trotzdem war es so, dass so viele Konflikte, die irgendwie in Afrika zum Beispiel teilweise stattfinden, einfach nicht wahrgenommen werden, weil sie einfach nicht wichtig genug waren. Weil es einfach so war, so ja, pf, gut. Das passiert schon immer. So, der Krieg in Syrien, die ganzen Sachen, die passieren in Afghanistan, im Iran, das sind so schlimme Gräueltaten und die werden aber teilweise nicht so wahrgenommen, weil sie halt nicht so viel Geld bringen, weil es halt einfach nicht so, vielleicht Menschen nicht so emotional berührt, weil es eine andere Hautfarbe ist, weil es eine andere Religion ist und man sich damit nicht so identifizieren kann, weiß ich nicht. Aber dann, wenn es dann irgendwie um die Ukraine-Flüchtlinge geht oder so, dann ist natürlich schon wieder viel mehr Mitgefühl da, aber halt auch nur in den ersten paar Monaten. Weil dann irgendwann bist man so, ja, okay, gut, reicht es jetzt nicht mal mit Krieg? Aber nein, reicht es nicht. Es ist ja noch da und die Menschen sterben und die Menschen fliehen. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen diese Sensationssucht, die eben die Medien haben. Ich glaube, die ist super gefährlich. Also das ist wirklich eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Auf der anderen Seite praktisch gesehen, man kann nicht jedes Leid, also in 15 Minuten Nachrichten kann man nicht jeden Konflikt irgendwie aufrollen und ansprechen. Man kann nicht alles irgendwie darstellen, muss man irgendwie realistisch betrachten. Aber dass man dann vielleicht mal sagt, einen Abend wird dann darüber berichtet und dann wird über die Ukraine und die neuesten Vorfälle berichtet und dann an dem nächsten Tag vielleicht über Sudan oder Südsudan oder irgendwie solche Fälle, wo man sich vielleicht so denkt, ja okay, da passieren auch schlimme Sachen, die überhaupt nicht beleuchtet werden und die überhaupt gar keine Relevanz zu haben scheinen. Und das finde ich irgendwie schade, dass das irgendwie so ist.
Ja, ich meine, es ist natürlich ein bisschen, dadurch, dass die Ukraine ein bisschen näher ist, ist das natürlich auch, weil man dann vielleicht auch an das eigene Wohl denkt, also sagt, wie nah ist der Krieg? Also wenn er halt vor der Tür stattfindet, ist man immer emotional mehr drin, weil man halt Angst hat um sein eigenes Leben, theoretisch, ja, als wenn es jetzt in Afrika passiert. Also ja. Das kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass es so ist oder dass der Mechanismus so ist. Und natürlich muss man sich am Ende immer fragen, was kann man mit diesen ganzen Informationen auch dann anstellen? Also wenn man weiß, ich hatte mal auch eine Zeit, wo ich extremst wie einen extremen Weltschmerz hatte, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ist die. Also irgendwann fängt man ja an, so ein bisschen das Ganze zu verstehen. Wenn man Kind ist und Jugendlicher vielleicht ist, dann denkt man so, oh, alles, die Vögel singen und die Welt ist so. Und dann merkt man auf einmal, wie die Welt wirklich ist und dann denkt man so, oh Gott, das darf nicht wahr sein.
Ja.
Und dann hat man irgendwann, hatte ich so einen Weltschmerz angesammelt, dass ich mir überlegt habe, ja, ich kann ja gar, ich bin ja nur noch den ganzen Tag am, gehe ich mit so einer Fresse irgendwie vor die Tür und denke so, das ist alles ganz, ganz schlimm. Und jetzt im Nachhinein, ich weiß, jetzt bin ich nicht mehr so, aber frage ich mich, was bringt es dann mir in dem Moment? Es bringt mir, es macht mich nur, es frustriert mich eigentlich nur extremst.
Ja, das ist halt, das verstehe ich absolut. Ich habe das auch immer mal wieder diese Tage, wo ich so denke, so oh, eigentlich bringt dir das nichts, aber es ist halt auch, wir müssen halt bedenken, wir sind in einer extrem privilegierten Situation. Wir können halt einfach sagen, ja, okay, mir reicht's jetzt und ich drücke jetzt den Fernseher aus, ich stecke meinen Strom raus, ich mache mein Handy aus und ich lese nicht irgendwelche Bücher dazu oder so. Ich kann ja einfach sagen, es interessiert mich alles nicht mehr. Und das ist so eine privilegierte Situation natürlich. Und wenn man sich dann eben anschaut, wie manche Konflikte entstehen und so, dann sind wir da ja ganz direkt beteiligt. Und dann, finde ich, kann man nicht sagen, man schaltet es einfach aus. Oder dann müssen wir mit einer gewissen Schuld eben klarkommen. Weil selbst wenn ich dann mal jetzt mit einer schlechten Laune aus dem Haus rausgehe, weil ich mir denke, wie kann es sein, dass all dieses Leid in dieser Welt existiert, habe ich immer noch nicht die Bombe im Nacken. Also dann bin ich immer noch so privilegiert und so geschützt, dass ich sagen kann, es ist nur gerade mein Kopf, wo ich irgendwie schlechte Laune habe. Aber ich habe trotzdem was zu essen, ich habe trotzdem ein Dach über dem Kopf und ich habe trotzdem diese ganzen Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass man da immer sich mal wieder bewusst wird, was für ein Privileg man hat. Weil das haben die Leute halt nicht. Die können nicht ausschalten, die können nicht sagen, die Folter hört jetzt auf, das Leid hört auf, mein Hunger hört auf. Und ich kann jetzt einfach meine freie Meinung sagen, sondern ich glaube, das ist okay, wenn man das an manchen Tagen macht, aber so sich so zu verkriechen oder so, das ist halt eine große Gefahr, die man halt nicht irgendwie so, in die Falle darf man nicht so treten, dass man da irgendwie sagt so, okay, jetzt ziehe ich mich zurück, ich habe keine Lust mehr, weil die Leute haben auch keine Lust mehr zu sterben. Mhm. Also das ist irgendwie ein ganz schwieriges Thema. Ja.
Ja, aber das ist ja gut. Wir werden das bestimmt immer mal wieder ansprechen in der Sendung. Deswegen bist du ja da. Deswegen habe ich dich ja ausgesucht, weil ich gemerkt habe, du hast einfach die richtige Mischung, Carla. Du bist einfach politisch engagiert. Du hast ja auch gesagt, du hast vor deiner Schule gesprochen, gell?
Ja, ich habe tatsächlich, als wir unsere Abschlussfeier hatten, ich halte persönlich nicht so viel von unserer Schule. Und weil es mir jetzt viel zu konservativ und es ist eine katholische Schule und es ist gar nicht meins, ich bin evangelisch. Und dann habe ich eine Rede vor der Schule gehalten und habe mich über manche Sachen beschwert und sehr klar darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht geht. Und habe da etwas meine politische Meinung raushängen lassen. Oh. Und ich wurde von keinem einzigen Lehrer mehr begrüßt oder irgendwas. Also ich habe keinen Applaus von einem einzigen Lehrer bekommen. Da war ich dann aber ein bisschen stolz, habe ich gedacht, okay, du hast alles richtig gemacht. In dem Moment, wo meine Schulleiterin nicht mehr für mich klatscht, habe ich alles richtig gemacht, genau. Und jetzt ist es so. Jetzt bin ich nicht mehr auf der Schule und ich werde immer noch manchmal darauf angesprochen, tatsächlich, dass es mutig ist, dass ich diese Rede gehalten habe. Und ich bin auch ein bisschen stolz, muss ich sagen.
Aber in was für einem Rahmen hast du die gehalten?
Bei der Abi-Verleihung einfach, wo wir unser Zeugnis bekommen haben.
Und haben die anderen auch was gesagt oder nur du?
Es hat, es hatte jedes Tutorium, hat eben eine Rede gehalten und ich war Tutsprecherin von unserem Tutorium, also ich war Politik-LK, deswegen passt das natürlich auch. Und dann hat jeder eigentlich so schöne Anekdoten erzählt aus dem Schulalltag und so. Ich habe damit auch angefangen, ich habe auch eine schöne Geschichte erzählt, wie wir auf unserer Studienfahrt feiern gehen wollten und erwischt worden sind, das habe ich erzählt. Und dann bin ich aber nochmal auf den Punkt zurückgekommen und habe gesagt, dass das eine Schule ist, die zutiefst Menschen ausgrenzt und dass das etwas ist, was ich mir für die Zukunft nicht mehr wünsche und dass ich hoffe, dass ein jeder Mensch auf dieser Schule in Zukunft seine freie Meinung sagen kann und dafür nicht irgendwie Angst haben muss, dass er schlechtere Noten bekommt, weil das habe ich teilweise erlebt und das fand ich ganz schlimm und deswegen habe ich das nochmal klar gemacht und dann ja, bin ich da rausgegangen, bin was essen gegangen und war sehr stolz auf mich. Und die Menschen, die mich verstanden haben, waren auch sehr stolz. Es war schon der Großteil, der zufrieden war damit, genau. Ja,
ich denke mal, bei deinen Mitschülern und so kam das doch gut an, oder?
Ja, bei den meisten. Es sind leider auch viele Menschen, die dem irgendwie zustimmen, diesem erzkatholischen und konservativen. Aber das ist ja auch okay. Das ist ja das Gute an Demokratie und dass man verschiedene Meinungen haben kann und dass ich meine sagen kann und dass die ihre sagen können. Aber die Meinung von denen wurde 9 Jahre angehört und da habe ich gedacht, die 5 Minuten kann ich mir jetzt auch mal nehmen, dass ich jetzt mal nicht über Gott reden muss und hier sagen muss, dass es alles ganz toll ist, wenn man weiß und katholisch ist, sondern dass es auch cool ist, wenn man anders ist. Genau. So bin ich super. Da negativ aufgefallen. Aber für mich war es sehr positiv, ja. Deswegen, mal schauen.
Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist sehr schön. Also du hast dich ja hier, du empfiehlst dich ja immer mehr für diesen Talk, liebe Carla.
Ich hoffe, ja.
Ja.
Genau.
Ja, wunderbar. Liebe Carla, ich würde sagen, das war jetzt ein schönes Potpourri du hast dich, also wir haben jetzt, es war ein bisschen düster auch, muss man sagen. Ja.
Ja.
Mit Krieg und True Crime und so, aber und Therapie, aber das gehört auch nun mal zum Leben. Ja?
Richtig, richtig.
Und damit hast du einen schönen Einstand gegeben heute, muss man wirklich sagen.
Vielen Dank.
Liebe Carla. Dann würde ich sagen, ich hoffe, du freust dich auf die kommenden Sendungen. Da sind wir ja dann nicht mehr alleine, ja?
Genau. Definitiv freue ich mich darauf. Dann höre ich auch mal andere Menschen und habe mir schon ein paar Fragen überlegt für den Gast, zu dem ich schon weiß. Habe mir schon was überlegt, worüber ich da vielleicht mal nachfragen
kann. Ja, das
können
wir schon teasern. Das ist der Tobias Mann, der liebe Tobias, der war hier zweimal schon im Talk und natürlich mein langjähriger Kompagnon bei meiner Film-Talkshow. Der Tobias ist nämlich jetzt auf Tournee mit seinem neuen Programm. Real Fake heißt es. Und ist sogar heute, muss man sagen, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, ist er hier in Darmstadt und tritt
im
auf.
Halb-Neun-Theater.
Im Halb-Neun-Theater ist er heute, ja. Aber genau. Unsere Sendung wird jetzt nächste Woche ausgestrahlt. Das heißt, da war er dann schon vor einer Woche hier in Darmstadt. Aber er ist am Montag bei uns zu Gast. Und das ist dein erster Endgegner, ja.
Ja. Dann kann ich mich doch mal vor jemand anderem profilieren, der vielleicht noch nicht so ein Fan von mir ist, sondern.
Ach doch, der ist ja bestimmt auch schon. Der ist schon ein Riesenfan.
Ja, auf jeden Fall. Mal schauen. Gut.
Gut, liebe Carla, bleib noch dran, aber vielen Dank und bis Montag dann, ja?
Ja, bis dann, vielen Dank.
Mach's gut, Carla. Ciao, ciao.
Ciao.